Ja, morgen von mir ganz herzlichen guten Morgen. Ich brauche noch genau so ein Klickding. Ich hoffe, ich komme damit klar. Meine Predigt liegt da hinten. Wir sind ja in so einer Predigtreihe drin, die Frank, so die große Klammer hat Frank da drum gesetzt, es geht um die Jahreslosung. Die Jahreslosung, NGÜ-Übersetzung, lese ich euch nochmal vor. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Und unsere ganze Sehnsucht gilt jener Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ich habe jetzt nochmal Luthertext dazu genommen. Einfach loslegen. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist Luthertext. Und ich habe mal so meine eigene Übersetzung dazu gemacht, so meine Zusammenfassung, meine persönliche Interpretation. Wir sind hier als Christen unterwegs zur zukünftigen Stadt. Und schon auf dem Weg dahin suchen wir, was wir in der Ewigkeit im ganzen Umfang erleben werden. Und dazu fällt mir ein 1. Korinther 13, die Liebe, die hört niemals auf, die hat Ewigkeitswert. Und wenn wir in Liebe unterwegs sind, dann ist das schon ein konkretes Unterwegssein in diese Stadt. Auf dem Bild finde ich auch so schön, die beiden Personen, wenn ihr hier mal guckt, das ist so ein Herz dazwischen. Und Liebe und Barmherzigkeit, darum geht es heute Morgen auch, weil nämlich Liebe und Barmherzigkeit steht im ganz engen Zusammenhang. Und ich habe einen Bibelvers deswegen ins Zentrum dieser Predigt gestellt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das ist, finde ich, ganz gut, dass hier Barmherzigkeit und Opfer steht, weil manchmal kann man eine Sache ganz gut erklären, indem man das Gegenteil deutlich macht. Da wird so der Kontrast ziemlich deutlich. Durch den Unterschied wird sichtbar, was ist damit gemeint. Und deswegen geht es heute bei mir auch ziemlich viel um Opferhaltung, aber im Prinzip nur darum, um Barmherzigkeit groß zu machen und deutlich zu machen. Ich wollte als erstes mal die Kontexte angucken von diesem Vers aus Matthäus 9, Vers 13 und Matthäus 12, Vers 7. Jesus hat das gleich zweimal zitiert und ursprünglich steht das in Hosea 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Bei Hosea geht es so um die Beziehung zwischen Gott und dem Volk und Gott sehnt sich danach, dass sein Volk wieder sein Angesicht sucht. Bei Hosea steht das Wort Liebe und bei Jesus steht Barmherzigkeit. Warum das jetzt so übernommen ist aus dem Alten Testament und warum bei Hosea Liebe steht und bei Jesus Barmherzigkeit, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, aber mir macht das ziemlich deutlich, dass der Zusammenhang zwischen Liebe und Barmherzigkeit, dass der eben so ganz eng ist. Jetzt gehe ich nochmal zu den Matthäus-Texten. Einmal hier der erste Matthäus-Text, Kapitel 9, folgende. Da geht es darum, dass die Jünger bzw. Jesus mit den Zöllnern und Sündern Gemeinschaft haben, dass Jesus Gemeinschaft hat mit den Zöllnern und Sündern und sie fragen, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und in dem zweiten Text, Matthäus 12, ähnliche Situation, da geht es aber darum, dass die Jünger am Sabbat Ehren ausgerissen haben und das durfte gar nicht sein nach dem alten Gesetz. Am Sabbat musste man Ruhe halten. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, gleich zu Anfang, dass die Pharisäer sich bei den Jüngern über Jesus beschweren und dass sie sich bei Jesus über die Jünger beschweren. Und das ist schon mal ziemlich destruktive Art der Kommunikation, so hintenrum, indirekter Art. Und das ist auch, hat auch was von Manipulation. Die benutzen jemanden, um einer dritten Person was beizubiegen. Und nicht die direkte, klare Art, sondern so einfach hintenrum. Und diese Manipulation, da geht es heute auch ganz viel drum, das ist auch so eine Art, eigentlich Verantwortung abzuwälzen an eine Person, die soll sich dann drum kümmern, dass das, was man gerne möchte, dass die das dann für einen macht. Ich habe da Punkt, Punkt, Punkt gesetzt. Bitte lest das zu Hause nochmal durch, im Einzelnen, die beiden Kapitel, wenn ihr mögt. Jesus schickt dann am Schluss die Pharisäer nach Hause, sowohl rechts als auch links in dem Text, und er macht ihnen begreiflich, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was Barmherzigkeit ist, und lässt sie gehen. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Und beim anderen sagt er, wenn ihr wüsstet, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Bei den Pharisäern musste alles seine Ordnung haben, alles musste unter Kontrolle sein, aber unter ihrer Kontrolle. Und ja, die hatten so ein frommes Schema, und Zöllner und Sünder haben da überhaupt gar nicht reingepasst. Und das ist ja so typisch Gesetzlichkeit. Die kommen damit nicht klar, dass andere die Freiheit haben, am Sabbat Ehren auszureißen, und die haben eben ihre strikten Gebote und Gesetze, und die regen sich darüber auf. Und Jesus sagt ihnen aber, ey, ihr habt keine Ahnung, was Barmherzigkeit ist. Was ist Barmherzigkeit? Da habe ich was gefunden, habe nicht selber groß nachgeforscht, sondern habe da so ein schönes Zitat mir genommen von Matthias Hoffmann. Das griechische Wort für Barmherzigkeit bedeutet so viel wie eine starke innere Emotion. Das Innere wird bewegt. Das fand ich für mich so beeindruckend, dieses von innen nach außen. Und wenn ich, das checke ich immer mal ab, wenn mich jemand fragt, kannst du irgendeine Aufgabe übernehmen, dann denke ich mal innen nach außen, will ich das jetzt wirklich oder fühle ich mich jetzt von außen nur verpflichtet, das zu machen? Und warum fühle ich mich verpflichtet, aus welchen Gründen? Weil ich ein toller Christ sein will? Oder, ja, das ist eigentlich schon Gesetzlichkeit dann, irgendwelche Gründe, die nicht von Herzen kommen, sondern so von außen an mich herangetragen werden, ich fühle mich verpflichtet, das hat schon was mit Gesetzlichkeit zu tun. Ich habe so ein schönes Buch, andauernd erzähle ich davon, das haben wir auch in der Schule für Gebetsseelsorge, mussten wir das jetzt richtig durcharbeiten, Nein sagen ohne Schuldgefühle, gesunde Grenzen setzen. Und da habe ich so ein Zitat auch rausgenommen, das finde ich passt da so gut rein. Gott will, dass wir von innen nach außen nachgiebig sind, also barmherzig, und nicht außen nachgiebig und innen unwillig opfernd. Das finde ich für mich so die super Auslegung eigentlich schon von dem Text, Barmherzigkeit, Opfer. Das ist für mich eine gute Interpretation. Ich wollte das Ganze jetzt mal so auf die Alltagsebene beziehen. Und Tobias hat ja so eine Kleingruppe angefangen, so eine imaginäre. Und jetzt ist auch ein Experiment. Das ist so typisch Tobias-Kleingruppe. Da braucht man sich auch nicht groß vorbereiten. Wir legen mal einfach drauf los. Und ja, das Ganze, also ich bin eine Hausfrau. Warte mal, ich habe auch mein schönes Wohnzimmer hier. Und Tobias ist im Altersheim, ist meine Schwiegermutter. Also bitte, Schwiegermutter, hier mal hinsetzen. Ich habe hier auch so einen schönen Bademantel, Morgenmantel, vielleicht passt der. Vielleicht dir noch so ein schönes Duschhäubchen, brauchst auch nicht zumachen. Und ja, du liest vielleicht da Frau im Trend, habe ich dir auch extra besorgt. Ich bräuchte auch mal einen Stuhl. Ja, und es ist früh am Morgen und ich mache meine stille Zeit. So, zu Ende. Meine To-Do-Liste habe ich hier. Also stille Zeit, 7.50 Uhr bis 8 Uhr kann ich abhaken. So, als nächstes wäre Krankengymnastik dran, 8.30 Uhr. Jetzt müsstest du mich mal anrufen. Telefon. Das wird doch nicht meine Schwiegermutter sein. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt nervt die mich hier schon wieder. Hallo?
Hallo? Kannst du mir meine Haare mit Lockenwicklern eindrehen?
Hallo, ja, also ich wollte jetzt gleich zur Krankengymnastik. Tut mir echt leid. Ich habe heute nicht mehr so die Zeit. Hallo, bist du noch da?
Ja, ich kann das nicht alleine.
Du bist doch da so super aufgehoben. Außerdem kommt da jede Woche, auch diese Woche noch die Friseuse.
Die macht das gar nicht gut. Die ist immer so ruppig. Kannst du nicht gleich heute Nachmittag vorbeikommen?
Oh, das ist echt schlecht. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Ja, also ich weiß es jetzt nicht. Ich habe eine ganz andere Tagesplanung heute.
Mir geht's wirklich nicht gut. Hier kümmert sich keiner um mich. Und meine Familie ist auch nie da.
Du, ich finde die Leute da im Altersheim, die sind so liebevoll. Die geben sich wirklich alle Mühe.
Mein Herz. Ich glaube, ich bekomme einen Schwächeanfall.
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja, okay, dann komme ich gleich vorbei. Bleib mal ganz ruhig, tief durchatmen. Ich bin gleich da. Mach's gut.
Tschüss.
Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich noch bei der Krankengymnastik anrufen. Ich bin hier echt voll im Stress. Aber dann fahre ich eben hin und drehe ihr die Haare ein. Und dann komme ich jetzt hin zur Großmutter. Aber
hallo, grüß dich.
Ja, ganz toll. Die ist wieder auf
einmal. Ist ja schön, dass du mich besuchen kommst.
Die ist auf einmal irgendwie wieder quietschmunter. Also irgendwas ist da jetzt nicht so. Ist da komisch gelaufen. Gut, ich mache ihr die Haare und dann am Mittag komme ich nach Hause, ganz gestresst. Und da kommt dann ihr kleiner Sohn nach Hause. Also ich bin jetzt hier wieder gestresst nach Hause angekommen und sortiere hier meine wichtigen Unterlagen.
Also ich komme schon.
Ja.
Hallo Mama, ich habe Hunger, ich bin zu Hause.
Ja, hallo.
Was geht?
Ja, alles klar, ich bin ja beschäftigt.
Kannst du mir was zu essen machen? Ich habe wirklich Hunger.
Pass mal auf, geh mal zum Kühlschrank Gemüsefach, da ist eine Kindermilchschnitte drin.
Kannst du mir nicht irgendwas machen?
Nee, ich habe jetzt überhaupt gar keine Zeit. Ja. Ich muss Welthungerhilfe, ich muss mich vorbereiten. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ich bin ganz wichtig bei der Welthungerhilfe und heute haben wir eine wichtige Versammlung und ich werde wahrscheinlich in den Vorstand gewählt. Und ja, da habe ich jetzt echt, bin ich im Stress.
Kannst du nicht hierbleiben mit mir essen? Ich habe hier was zu essen.
Nee, ich kann nicht hierbleiben. Ich bin wirklich sehr wichtig heute. Ist ganz wichtig.
Du sollst wirklich bitte hierbleiben. Ich will nicht alleine sein zu Hause.
Das gibt's doch wohl nicht. Du hast ja wohl gar keine Ahnung. Du weißt ja gar nicht, wie gut dir das geht. Du hast alles, was du brauchst und andere Kinder haben überhaupt nichts zu essen, anderen geht's so schlecht, du bist sowas von egoistisch, du denkst nur an dich, hast überhaupt keinen Weitblick, ich glaube, es geht los. Weißt du was, du gehst jetzt auf dein Zimmer.
Oh nein!
Ja, so ungefähr. Danke, Tobias. Ja, Tobias ist sehr spontan. Wir haben das gar nicht geübt und danke. Barmherzigkeit. Name ist Programm. Es geht darum, wirklich von innen nach außen, von Herzen was zu tun. Und jetzt, ja, zu dem Anspiel wollte ich noch mal einiges sagen. Die stille Zeit zu Anfang, stille Zeit ist total wichtig, aber die hat ja ihre stille Zeit nur abgearbeitet. Das hat so ein bisschen erinnert auch an dein Schauspiel Martha, die einfach nur unter Druck und Stress Sachen abgearbeitet hat. Und das sollte eben hier auch dargestellt werden, stille Zeit nicht mit Hingabe, so wie Maria die Zeit genossen hat mit Jesus, sondern das ziehe ich jetzt noch durch. Die Schwiegermutter, die sollte so Beispiel sein von jemandem, der mit Manipulation Leute unter Druck setzt, die rumschmollt und rumjammert, Vorwürfe macht, Schuldzuweisungen. Und ja, sie hat sogar auch erpresst. Ah, ich kipp hier gleich zusammen. Und ja, der Trick von Manipulation ist auch, man kann es nicht beweisen. Es hätte wirklich sein können, dass es ihr ganz schlecht geht, aber man ahnt, aber man weiß es nicht genau. Das ist so typisch Manipulation. Und richtig wäre es natürlich gewesen, wenn sie anruft und sagt hier, hallo, ich fühle mich gerade einsam, könntest du mich besuchen? Und dann würde sie auch ohne Druck die Freiheit der anderen Personen lassen, ja, heute nicht, heute geht's nicht, aber morgen gerne, dass diese Freiheit da reinkommt. Das ist das Gegenteil von Manipulation. Und ja, grundsätzlich ist das natürlich super, Menschen im Altersheim zu besuchen. Das ist ja auch richtig typisch für Barmherzigkeit, dass man sich um Leute kümmert, die so am Rande sind, die nicht mitten in der Gesellschaft sind, sondern die Hilfe brauchen, die krank sind, die schwach sind. Das ist Barmherzigkeit, aber in diesem Fall sollte dargestellt werden, die Schwiegertochter hat das nur aus Nachgiebigkeit gemacht, unter Druck. Und sie hat vielleicht gedacht, ja, ich muss ein guter Christ sein und hat vielleicht Angst gehabt, ein schlechter Christ zu sein. Sie hatte vielleicht Angst vor Disharmonie in der Familie oder dass ihr Vorwürfe gemacht werden von der ganzen Familie, du kümmerst dich nicht um deine Schwiegermutter. Und womöglich noch, du bist schuld, wenn ihr was passiert. Das sind so Drucksachen, die Dinge, ja, wenn man aus Nachgiebigkeit handelt, weil man unter Druck steht. Das ist nicht Motivation, das ist Opfer. Die Verantwortung, die ist natürlich da. Die Schwiegertochter hat Verantwortung für ihre Schwiegermutter. Und es ist aber nicht sinnvoll, immer mit Nachgiebigkeit, auch in Liebesbeziehungen, jetzt in Ehebeziehungen, in Partnerbeziehungen, immer nur aus Nachgiebigkeit einzugehen auf Dinge, auf ungesunde Dinge, weil die Liebe wird dadurch irgendwann sterben. Weil man macht Dinge aus der Motivation, letztlich aus Angst, aber nicht aus Liebe, nicht wirklich von Herzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man Liebe erhalten will, dass man wirklich Grenzen setzt und diese ungesunden Druckdinger da wirklich einen Stopp macht. Und wenn man damit anfängt, wenn ich jetzt der Schwiegermutter gesagt hätte, du, ich komme wirklich nicht, ich gehe jetzt zur Krankengymnastik, dann gibt es natürlich auch erstmal Gegendruck. Und das ist ja das Ding, was uns abhält, diese Grenzen zu setzen. Aber wenn uns das erstmal bewusst wird, dann haben wir, finde ich, einen guten Anhaltspunkt, in die richtige Richtung zu gehen. Also das hätte die Schwiegertochter ja sagen können, ich komme morgen gerne vorbei, bringe ich noch einen Kuchen mit, da habe ich wirklich richtig mal Zeit Nachmittag, das wäre dann eine liebevolle Sache gewesen, weil wir sollen ja nicht einfach den Leuten vom Kopf stoßen, sondern wirklich liebevoll auch Grenzen setzen. Die Schwiegertochter, die war auch nicht barmherzig zu sich selbst, weil die wollte ja eigentlich zur Krankengymnastik, aber dieses Aufopfernde, sie hat sich da einfach übergangen, ihre eigenen Bedürfnisse ignoriert und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das gilt ja auch für jede Einzelperson selber. Ja, dann hier mit der Welthungerhilfe, das ist ja auch eigentlich ganz klar, das sind wirklich barmherzige da steckt Barmherzigkeit hinter allen Sachen, die für Menschen gemacht werden, denen es eben nicht so gut geht wie uns. Das ist das Typische von Barmherzigkeit, sagte ich schon, sich um Leute zu kümmern, denen schlecht geht, die Randgruppen der Gesellschaft, da wirklich ein Herz für zu haben. Und gerade bei uns in der Gemeinde, finde ich, ist da auch eine ganze Menge. Wir haben, wie hieß das, Mission Freedom für gesammelt. Wir haben Leute, die bei Lazarus mitarbeiten, Hospizarbeit, Open Door, Schuhkarton ist auch so wertvoll, wenn man sieht, dass Kinder da wirklich sich freuen über ein Geschenk und noch nie eins bekommen haben. Und das ist wirkliche Barmherzigkeit, nur die Motivation dahinter sollte jetzt hier in dem Anspiel sein, dass die Mutter halt wirklich, es ging ihr um Anerkennung. Und das ist manchmal vielleicht auch, wo man sich abchecken kann, wenn man irgendwas macht, ist das jetzt vielleicht, weil ich Anerkennung und Bestätigung suche. Und in dem Fall war es auch die Flucht vor der wirklichen Verantwortung. Der kleine Tobias, der hätte versorgt werden müssen mit Essen und ich kümmere mich um Essen für die Welt. Also das klafft so auseinander, das wollte ich damit so rüberbringen. Und ja, die Verantwortung, die vor den Füßen liegt, wird manchmal nicht wahrgenommen, weil man irgendwie flüchtet in irgendwelche ganz großen Dinge. Aber ja, was im Einzelnen Verantwortung vielleicht noch heißt, komme ich auch noch gleich zu. Parallel, die Schwiegermutter hat ja kontrolliert und manipuliert. Und dieselbe Frau, die eben Opfer war von dieser Manipulation, die war in der anderen Situation, die Mutter, wieder diejenige, die ihren kleinen Sohn kontrolliert hat, die ihn mit Geschrei und Schuldzuweisung, der arme Kerl, hatte eben auch ein schlechtes Gewissen noch zu machen. Sie hat ihn damit versucht, so zurechtzubiegen, wie sie das gerne möchte. Und hat ihn damit auch voll versucht, unter ihre Kontrolle zu kriegen. Und das wollte ich auch deutlich machen. Es ist nicht nur immer, es ist ganz unterschiedlich. Man kann ein und dieselbe Person sein. Einmal kriegt man sowas ab und einmal kann man auch selber derjenige sein, der andere da so runtermacht oder manipuliert oder so komische Verhaltensmuster da an den Tag legt. Und letztlich, die Parallele ist mir auch noch eben ganz deutlich geworden zu den Pharisäern, die eben auch die Jünger und Jesus unter ihre Kontrolle bringen wollten, die mit Manipulation und allen möglichen Tricks versucht haben, ihr müsst das machen, was wir wollen und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr falsch und das wollten die immer rüberbringen. Und ich finde gut, wenn man sich über die Motive von Barmherzigkeit, wenn man sich mal so ins Licht Jesu stellt und das mal so ableuchten lässt, was ist jetzt in meinem Herzen? Und wenn da was Verkehrtes ist, dass man ja mit Jesus das dann ändern kann. Ich habe zwei Messinstrumente entwickelt, die sind aber nicht ganz ernst gemeint, aber schon der Gedanke, der dahinter steht, den meine ich schon ernst. Also da, das ist so ein Ding wie beim so ein Gitarrenstimmen-Messgerät und der Zeiger ist neutral, wenn er in der Mitte steht und wenn jetzt irgendjemand kommt, fragt, kannst du was machen, dann frage ich mich mal, wo geht mein Zeiger da, in welche Richtung? Würde ich das jetzt wirklich aus Freude machen oder mache ich das vielleicht nur, weil derjenige das von mir verlangt und ich möchte ja gut aussehen, ich möchte mein Gesicht nicht verlieren. Ich habe Angst, irgendwie schlecht dazustehen, dass man das so abcheckt. Wo ist da der Zeiger? Und da, nur so innen kann man das hören, mit Jesus am besten, so im Gebet. Dieses Messinstrument, es geht schon ziemlich um Freude, aber mehr als um Spaßfaktor, das ist mir ganz klar geworden. Wenn euer Baby nachts schreit, das ist nicht so der Spaßfaktor. Das ist dann mehr herzliches Erbarmen. Und ich denke, so wie ich euch einschätze, ihr macht das wirklich von innen heraus und barmherzig, auch wenn das nicht so witzig ist in der Nacht. Barmherzigkeit hat eben auch was mit Verantwortung zu tun. Und das ist mein zweites Messinstrument. Da geht es darum, Verantwortung kann man dann damit messen. Von 0 auf 100 geht das. Im Grunde geht es da um die Frage, wer ist mein Nächster? Das sind natürlich die engen Beziehungen in der Familie. Aber das können auch ganz fremde Personen sein, je nachdem, wen mir Gott jetzt gerade vor die Füße legt. Wenn ich jetzt am Straßenrand jemanden liegen sehe, oder Tobias ist nachts unterwegs, du siehst jemanden, da kommt kein anderer Mensch vorbei, wer sollte dem helfen, wenn ich gerade du, wer sollte dem Verletzten helfen, wenn ich gerade derjenige, der da vorbeikommt? Manchmal ist es ganz klar, da ist die Verantwortung 100 Punkte. Das ist ja eben die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der hat das sofort geschnallt, der brauchte keine langen Messinstrumente, der hat sofort gecheckt, ich muss helfen. Ganz automatisch ist das nicht, dass man das sofort erkennt. Ich habe an Kain denken müssen, der seinen Bruder umgebracht hat, und Gott fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagt, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Das heißt, es kann einem schon mal da... Die Selbstwahrnehmung kann da schon mal ein bisschen schief liegen, dass man wirklich nicht selber nur in sein Herz guckt, sondern Jesus mit dazu holt und fragt, bitte zeig du mir mal, wo habe ich Verantwortung? Was noch in dieses Verantwortungsmessgerät reinpasst, finde ich, sind Begabung und Berufung. Das sind die anvertrauten Funde. Wenn ich was gut kann, dann bin ich schon auch verantwortlich dafür, das dann umzusetzen. Der Zeiger muss aber nicht immer auf 100 stehen, der kann nämlich auch einfach mal auf 0 sein, und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, weil wir haben hier auf der Erde nur begrenzte Möglichkeiten, nur begrenzte Zeit, wir müssen einfach Prioritäten setzen. Wir haben nicht alle Zeit der Welt, das wird dann später mal anders sein. In der neuen Stadt ist diese Begrenzung kein Problem mehr, aber hier müssen wir wirklich Prioritäten setzen, und das heißt, wir müssen Ballast abwerfen und wirklich fragen im Gebet, wo habe ich die Verantwortung? Ein Problem ist, wenn man diese beiden Messgeräte übereinander oder untereinander packt und der eine Zeiger geht nach da und der andere nach da. Das wäre eine Diskrepanz, und darum geht es mir ja heute Morgen. Da, wo wir Verantwortung haben, das wäre wirklich wünschenswert, dass wir da auch ein Herz für bekommen oder haben. Und wenn das nicht so ist, dass wir dann mit dieser Diskrepanz zu Jesus laufen und sagen, Herr, ich brauche da deine Hilfe. Ich wollte euch da mal eine kleine Geschichte erzählen, die wirklich war, ist eine ganz kleine, von Dirk Lühling. Die Lühlings, die leiten ja unsere Schule für Gebetsseelsorge. Und Dirk hatte so eine kleine Geschichte erzählt, die mich so angerührt hat. Der war unterwegs, als seine Kinder noch klein waren, die haben 4 Kinder. Und er war unterwegs zur Gemeinde, irgendeine wichtige Gemeindeversammlung wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau. Und Gott sagt ihm auf der Fahrt, dreh um und geh zu deiner Frau und hilf ihr, die Kinder ins Bett zu bringen. Und das hat er gemacht, und seine Frau stand an der Tür, war total freudig überrascht. Und ich könnte wetten, dass er auch von Gott die Barmherzigkeit dann geschenkt bekommen hat, die Kinder ins Bett zu bringen, dass er da jetzt nicht so... Ja, Gott hat mich hierher geschickt und Kinder jetzt ab ins Bett, so pflichtbewusst, dann zack, hier alles in Ordnung bringen. Ich denke, der wird wirklich von Gott auch gleich mitgeschenkt bekommen haben, die Barmherzigkeit in Liebe und Geduld, seine Kinder ins Bett zu bringen und seine Frau zu entlasten. Das fand ich für mich beeindruckend. Das ist, finde ich, eine Chance wirklich für uns Christen, für Dinge, die Gott uns aufs Herz legt, dass er selber uns dann auch, ja, wenn er uns das aufs Herz legt, dass er uns auch das Herz dafür gibt, weil er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist definitiv sein Wille. Und wenn wir nach seinem Willen bitten, dann hat er uns verheißen, dass er uns das geben wird. Und ich denke, das wird er tun, wenn wir das erkennen. Wir können das ja nicht aus eigener Kraft, weil wenn wir das versuchen, dann geht das wieder in Richtung Pharisäer, dann geht das wieder in Gesetzlichkeit Richtung. Ich habe jetzt fast zum Schluss schon nochmal Überschrift, die geistliche Dimension von Kontrolle und Manipulation. Und Inge hat uns mal eine CD aus Bad Gandersheim mitgebracht. Die ist jetzt irgendwie verschütt gegangen. Wir haben sie kopiert, aber wir haben sie nicht mehr zu Hause. Und zwar, ihr Bad Gandersheimer kennt Kerstin Paulsen, ich kenne sie nicht persönlich. Und die hat ein Referat auf dieser CD gehalten über Manipulation und Kontrolle. Und das hat mich total angesprochen. Und Schule für Gebetsseelsorge, da hat sich das so bestätigt. Mut zur Reife, hier gibt es auch so 5 Seiten, so ein extra Anhang, da steht drüber, dient Kontrolle dem Leben oder wirkt sie zerstörerisch? Und das wollte ich euch mal so in Kurzform rüberbringen, was das für mich für ein Aha-Erlebnis bedeutet hat. Kontrolle ist ja durchaus auch was Positives und Wichtiges. Wenn man so an deutsche Wertarbeit denkt oder an TÜV-Prüfungen der Autos oder auch an Leiterschaft, das ist in Gemeinden wichtig, gute Leiterschaft. Und in diesem Fall geht es mir aber um negative Kontrolle. Und die äußert sich dadurch, dass andere Personen eingeschüchtert werden, dass die klein gemacht werden, dass jemand andere Leute versucht zu beherrschen, zu dominieren, zu manipulieren. Und es geht darum, dass die kontrollierende Person ihre eigenen Ziele versucht durchzusetzen. Und diese Mittel dafür sind dann Anbrüllen, Schuldzuweisungen, lustig machen, schmollen, schweigen. Also ein ganzes Riesenpaket. Und durch solche ungesunden Verhaltensweisen entstehen Abhängigkeiten. Ganz offensichtlich ist die Abhängigkeit von demjenigen, der sich kontrollieren lässt. Der macht alles, was der andere sagt, weil er eben, der andere setzt Druck aus und der andere, der lässt sich unterdrücken und aus Angst reagiert er und ist in so einer Abhängigkeit. Aber auf der anderen Seite ist auch derjenige, der manipuliert und kontrolliert, auch ein Abhängiger von dem, weil er hat seine Ziele, übernimmt aber nicht die Verantwortung für seine Ziele, sondern er benutzt andere, damit die das machen. Also so eine Hintenrum-Geschichte. Und was ganz deutlich wurde, auch gerade von der CD, von der Kerstin, dass hinter diesen ganzen negativen Attacken, dass da eine geistliche Dimension dahinter steht. Negative Kontrolle und Manipulation, das ist die Handschrift des Teufels. Er selbst ist ja Meister der Manipulation. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht von diesem Baum essen, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Der meint es vielleicht eigentlich nur gut, könnte man ja denken. Aber seine Absicht ist ja Kontrolle und Leute in Bindung verstricken und den freien Willen berauben. Das ist er beraubt einfach, das ist sein Ziel. Ich selber möchte ja nicht dem Teufel dienen und das will keiner von uns hier. Wir wollen alle Werkzeuge Jesu sein, wir wollen ihm dienen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dieses System von Manipulation und Kontrolle zu durchschauen. Es ist auch in allen Lebenssituationen, wenn ich unter Angst und Druck gerate und nehme das Ganze in die eigene Hand, weil ich dem Heiligen Geist nicht zutraue, dass er das hinkriegt, dann entwickelt sich da schon irgend so ein komischer Kontrollmechanismus. Und in Beziehungen ist es auch eben ganz offensichtlich, wenn einer da so komische Sachen macht, dass man das registriert. Und der Weg für denjenigen, das ist mein Anliegen heute Morgen, jeder, der merkt, oh, ich setze andere unter Druck, ich manipuliere, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt, ich hoffe, dass einiges vielleicht doch deutlich wird. Also für solche Personen ist es ganz wichtig, Buße zu tun. Das ist ganz einfach. Die Antwort ist ganz einfach. Das umzusetzen ist wahrscheinlich doch ziemlich schwierig, wegen Stolz und solchen Sachen. Aber die Antwort ist einfach. Ja, und diejenigen, die unter dem kontrollierenden Verhalten und unterm Druck gelitten haben die ganze Zeit, die das wahrnehmen, für die ist es höchste Zeit, einen Stopp zu machen. Warum haben wir das nicht die ganze Zeit gemacht? Der Grund dafür ist, weil Angst da ist. Man hat Angst, wenn man nicht nachgiebig reagiert, dass das alle möglichen Konsequenzen haben kann. Und ich finde als Christ so schlimm, dass man auch denkt, oh, ich bin dann kein guter Christ mehr. Das ist so ein, das ist ganz verdreht. Und dieser geistliche Aspekt, finde ich, wird an dem Punkt Angst ganz deutlich, weil wer gebraucht denn Angst, um Menschen zu beeinflussen? Das ist der Teufel. Wir aber haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja, das ist die Antwort. Das steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Furcht und Liebe passen überhaupt gar nicht zusammen. Furcht ist nicht in der Liebe, steht in 1. Johannes 4, Vers 14. Und noch ein weiterer Vers, der für mich da so ganz ins Zentrum gekommen ist. Ah, das wollte ich schon geklickt haben, aber noch eins weiter. Nee, das ist nur das Bild dazu. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn ich mir so vorstelle, bildlich, ich bin in so einer Drucksituation, wo mich jemand klein machen will, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, und bildlich kommt da so eine dunkle Wabberwolke auf mich zu, dann höre ich in mich rein, oh, ich fühle mich jetzt nicht mehr gut, und dann denke ich daran, ich kann im Geist jetzt aufstehen und Jesu Licht in Anspruch nehmen. Ich stelle mich da drauf. Das ist schon so ein geistlicher Kampf. Aber wir brauchen ja nicht alleine zu kämpfen, und das finde ich eben das Tolle. Wenn wir das nicht geistlich sehen, dann hatte ich gar nicht so die Perspektive, aber wenn man das geistig betrachten kann, dann weiß man, hey, ich brauche hier gar keine Angst zu haben, und Wahrheit ist mein Freund. Ich muss nicht Angst haben, im schlechten Licht zu stehen oder vor irgendwas Angst haben. Ich brauche keine Angst haben, und diese Wolke hat, die wird weggehen, die wird durch Licht ersetzt werden. Ja, die Lobpreiser möchte ich mal nach vorne bitten. Ich komme jetzt zum Schluss und wollte aber eins noch aufgreifen. Tobias hat das vorhin gesagt, ich tausche meine Sorgen, ich tausche meine Scham gegen die Freude am Herrn. Das ist ja auch, was wir bei der Schule für Gebetsseelsorge immer beigebracht bekommen. Das ist auch, was die Sozos sagen. Das ist ja das Tolle, dass Gott nicht uns irgendwas... Ja, das, was wir erkennen, was schlecht ist, das dürfen wir ans Kreuz geben, und wir bekommen was Neues dazu, und das ist so der Hammer. Und mir ist eigentlich ganz klar geworden, als du das sagtest, dieses Lied, ich tausche meine Sorgen, eigentlich ist es am allerlogischsten, ich tausche meine blöde Kontrollgeschichten und das ganze Opferkram gegen die Freude am Herrn. Und wenn uns das bewusst wird, ich glaube, das ist ein Prozess, das geht auch nicht sofort. Und Grenzen setzen, das ist auch ein Riesenthema, das kann man auch nicht von 0 auf 100 gleich. Aber wenn wir in diesen Prozess reinkommen, dann ist das der ideale Tausch. Ich lese zum Schluss vor: Das tollste christliche Leben, schlaue Worte, geistliche Erkenntnisse, ein aufopferndes Leben. Ohne Liebe bringt mir das nichts. Das habe ich, der 1. Korinther 13 habe ich mal so für mich zusammengefasst. Wenn mir bewusst wird, meine Motivation ist nicht Liebe, dann kann und sollte ich Buße tun und zu ihm laufen. Er möchte uns mit seiner Liebe beschenken. Er hat es schon getan und wird es immer wieder neu tun. Und in der zukünftigen Stadt werden wir vollkommen von dieser Liebe ausgefüllt sein. Ich möchte jetzt ein Lied aus Bad Gandersheim mit euch singen, das, finde ich, genau Bingo da reinpasst.